Hyperfokus.
Hallo, ich bin Jessica Mach und dieser Podcast ist mein Hyperfokus für euch. Durchquert mit mir im Raumschiff FOMO meinen Mikrokosmos. Immer auf der Suche nach dem verlorenen Flow entfliehe ich meiner postberlinalen Depression und versuche endlich auf einem neuen Planeten zu landen. Ich kollidiere voller Absicht mit bekannten und unbekannten Flugobjekten und lasse mich fröhlich in schwarze Löcher saugen. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Nächste Runde rückwärts. In dieser Folge spreche ich über Drogen und Drogenkonsum. Es gibt außerdem teilweise gewaltvolle Darstellungen. Wenn das für euch schwierige Themen sind, dann schaltet einfach ein anderes Mal wieder ein. Hallo zurück von einem typischen Urlaubstrip der ADHS-Extraklasse. Wer mir auf Instagram folgt, hat die wilde Fahrt und kleinen Abenteuer mitverfolgt. Geplant und gebucht war für diese Ferien die Nordsee. Nach der Eröffnung des Lebenshofs Mut im Bauch stimmten uns die Wetteraussichten für die zugegebenermaßen von Ottenhöfen im Schwarzwald eher nicht um die Ecke liegende Destination nicht gerade urlaubig und wir warfen kurzerhand und total impulsiv unsere Pläne über Bord. Es zog uns in den Süden und so folgten wir den Rufen und sind halt runtergefahren. Eine absolut durchwachsene Anreise ohne konkretes Ziel führte uns über Schicksalsberge, durch einen Schneesturm und strafte uns zunächst mit 3 Grad für unsere Untreue gegenüber unserem Safe Space Urlaubsort Number One, der Insel Sylt. Ich glaube, die ist sauer. Vielleicht war das nur ein letzter Versuch, uns umzustimmen? Aber nee, wir zogen das Ding tapfer durch. Und statt wie Frodo und Sam am Ende ihrer beschwerlichen Reise den Ring in die heiße Lava, schmissen wir unsere dicken Klamotten von uns und für unseren Hund Egon Stöckchen ins türkisblaue Mittelmeer vor der Insel Elba. Jetzt bin ich wieder zu Hause und freue mich, dass ich heute mit einer lang geplanten Episodenreihe zum Thema Cannabis starten kann. Ich habe eine Bitte an euch. Bevor ihr vielleicht gleich ausmacht, ich wünsche mir, dass ihr es nicht tut. Weil ich genau davor irgendwie die ganze Zeit Schiss habe, wegen all der eventuellen Vorurteile oder weil ihr denkt, interessiert mich nicht. Werft mal all eure Vorurteile für diese Folge und die weiteren in der Reihe aus dem Fenster. Ich verspreche euch was. Ich werde keine Werbung für Medikamente machen, weder gängige ADHS-Medikamente noch alternative Medikamente wie Cannabis. Ich möchte sagen, alles, was euch hilft, kann gut sein. Am besten auf Basis eurer eigenen Psychoedukation und nicht nur wahrscheinlich in Begleitung von Fachmenschen, Psychotherapie, Ergotherapie, Ärzte und Ärztinnen, die Erfahrung haben und sich immer wieder auf den aktuellen Stand bringen. Ich werde hier weder Drogen verherrlichen oder verharmlosen. Und nicht zu vergessen, ich bin nur eine individuelle Person mit individuellen Erfahrungen und Voraussetzungen. Sicher hört ihr auch meine Meinung, aber es ist eben auch nur meine Meinung. Ich bin stets offen, ja sogar geradezu zugänglich für neues Wissen und aktuelle Erkenntnisse. Das ist im Übrigen auch die beste Eigenschaft, die wir als Menschen so haben können, just saying. Ich fülle eure offenen Ohren mit Geschichten aus meiner Vergangenheit, aber auch mit neuem Wissen und hoffe sehr, euch damit neue Sichtweisen zu ermöglichen, uns gegenseitig zu empowern und mit Aufklärung ganz viel Mehrwert zu schaffen. Ich werde sehr interessante Gäste haben, die Erfahrungen und Expertisen beisteuern. Ich habe sowas von Bock drauf. Also los. Okay Leute, es ist soweit. Heute starte ich mit dieser Folge also eine kleine Reihe, bei der es sich hauptsächlich um das Thema Cannabis drehen wird. Warum? Ich bin seit etwa einem halben Jahr aufgrund meiner ADHS, wie man so schön sagt, Cannabis-Patientin. Wie das oft so ist, befasst man sich erst so richtig intensiv mit einer Sache, wenn man damit direkt konfrontiert ist. Zumindest auf diese ganzheitliche Art und Weise. Ich habe es schon in einer der ersten Folgen erwähnt, ich bin in der Zeit nach meiner Diagnose recht schnell zwangsläufig auf das Thema Medikamente gestoßen. War demgegenüber viele Leute erstmal eher abgeneigt und wollte davon nichts wissen. Als ich mich dann überhaupt erstmal mit dem Thema ADHS und wie das so bei mir ausgeprägt ist und schon immer war, befasst habe, fing ich an, zum Thema Medis zu recherchieren. Relativ schnell blockte ich wieder ab, als ich bei den Inkredenzien, sprich Wirkstoffgruppen, mehrmals auf das Wort Amphetamin gestoßen bin. In meinem Kopf drehte sich direkt eine große rote Signalleuchte und ich wollte auf keinen Fall diese Medikamente in meinem Leben. Ja, denn ich habe eine Vergangenheit und ich bin sehr, sehr froh, dass ich damals aus der Nummer noch mal einigermaßen gut rausgekommen bin. Ich habe in den 2 Episoden Dopamin und Erdbeeren schon ein bisschen davon erzählt. Ich werde hier sicherlich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Nur so viel. Ich verstehe heute mit all dem Wissen über mein ADHS und eben diese gängigen Medikamente, warum mir damals diverse Substanzen, die mir im Nachtleben über den Weg kamen, im Partykontext gar nicht so gefallen haben, dafür aber umso mehr im Alltag, vor allem in der Schule, wo ich mich plötzlich konzentriert und motiviert wiederfand und als Appetitzügler, da ich leider auch nicht von Phasen mit mehr oder weniger ausgeprägten Essstörungen verschont geblieben bin. Ergo habe ich mich, wenn man so will, unwissend mit einer stinknormalen Straßendroge selbst behandelt. Mir kam das allerdings glücklicherweise nach einiger Zeit verdächtig vor und ich merkte, dass mir das Ganze aus den Händen geglitten ist. Zumal es mir irgendwann auch gar nicht mehr gut ging und ich mit Panikattacken von Arzt zu Ärztin rannte, ohne dass mir jemand erklären konnte, was los ist. Es war eine harte Zeit und ich konnte mir am Ende zum Glück selbst helfen, indem ich beschloss, nie mehr irgendwas anzurühren. An den Wochenenden konsumierte ich ja auch andere psychotrope Substanzen, auch wenn ich mich wahrscheinlich als einzige Person in meinem großen sozialen Umfeld mit Safer Use befasst habe. Also half da eben nur keine Partys mehr, nicht die falschen Leute treffen, Reste vernichten. Und da kam mir auch der Umzug nach Berlin ganz gelegen. Man möchte es kaum glauben. Einmal Neustart bitte. Ja, somit dachte ich, auch 20 Jahre später noch, ich will mit dem Zeug nichts mehr zu tun haben, auch nicht als Medizin. Ich hatte richtig Angst davor. Durch Zufall erfuhr ich, dass es wohl die Möglichkeit gibt, die ADHS-Symptome mit Hilfe von Cannabis zu behandeln. Könnte, würde, hätte, naja, ich weiß nicht, ist ja auch so eine Droge, ne? Alles der gleiche Mist, Kiffen auf Rezept, ja genau. Das ist doch auch nur so ein erlaubnisgebender Gedanke von Süchtigen, ja. Genau, ich hatte auch Vorurteile. Und außerdem auch mit Cannabis eine Vergangenheit. Allerdings nicht ganz so wie mit den Amphetaminen. Und ich dachte, um diese Reihe von vorne rund zu machen, erzähle ich euch heute meine persönlichen Berührungspunkte mit Haschisch, Marihuana, Weed, Harz und was es noch so für Bezeichnungen für Cannabis gibt. Warum? Weil ich finde, dass es gut ist, wenn ihr auf meinem Stand der Dinge startet. Alle Personen, die in der Geschichte erwähnt werden, haben von mir keinen oder einen anderen Namen bekommen. Sie sind Teil meiner Vergangenheit und sind im Kontext wichtig, aber ich möchte sie auf diese Art schützen. Um von meiner Seite direkt mal einen Mythos auszustechen, war meine Einstiegsdroge, und ich bin sicher, ich erzähle keinen Scheiß, nicht Cannabis. Wenn es etwas gibt, was im gesellschaftlichen Sinne der Bezeichnung überhaupt entspricht, dann ist das ja wohl ohne Diskussion Alkohol. Schon als kleine Pimse sehen wir, wie unsere Eltern ausgelassen feuchtfröhliche Feste feiern. Wir dürfen in Sektgläsern mit Mineralwasser oder sogar Robbie Bubble anstoßen. Wer von euch durfte mal vom Bierschaum probieren, um dann von der anbietenden Person ausgelacht zu werden? Wer ist in den 90ern aufgewachsen, als jeder dritte Werbespot für Bier oder Sekt oder Bacardi war? Da waren wir doch alle schon eingestiegen ins Game, oder? Ich fürchte, ich war das erste Mal betrunken auf einer Dorfkirmes mit Scheiße 12. Meine Freundin Trine und ihre Freunde, die meisten waren älter als wir, beschlossen zu Beginn der Kirmes in die nebengelegene alte Turnhalle zu schleichen, um an die dort gelagerten Alkvorräte zu kommen. Wir rissen uns eine eingeschweißte Großpackung Behrensen saurer Apfel unter den Nagel und teilten die Fläschchen auf. Ich erinnere mich nicht mehr so genau, was dann passiert ist. Wir waren ziemlich voll. Woran ich mich erinnere, war, dass die Mutter von Trine danach keinen Bock mehr hatte, dass ich Zeit mit ihrer Tochter verbrachte. Schlechter Einfluss und so. Aber es war jetzt nicht so, dass ich seitdem ständig Gelegenheiten gesucht habe zu saufen. Das ging schon allein aufgrund mangelnder Gelegenheiten gar nicht. Die Wirkung hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen. Also schon, aber ihr wisst, wie ich meine. Das war eher so, was man halt machen musste, so als cooler Teenager, sonst gehört man nicht dazu. Da waren schon auch so Geburtstagsfeiern dabei, wo Eltern in der Nähe waren, aber eben auch Alkohol getrunken werden durfte. Ich erinnere mich an einen Geburtstag von einer Dana. Die hatte, glaube ich, ihren 13. gefeiert und ein paar Gäste durften auch übernachten. Ich glaube, das war so eine Hintertür, damit die Party einfach as long as possible werden konnte, ohne dass einer peinlich zu früh abgeholt werden musste. In dieser Nacht schlug ich mir irgendwie mit einer Bierflasche ein Stück vom Schneidezahn ab. Und in dieser Nacht lag irgendwann Stefan bewusstlos neben dem heiligen Altar, den Dana errichtet hatte, um ihre Jungfräulichkeit bis zur Heirat mit Nick Carter auf verschiedene feierlich platzierte Reliquien zu schwören. Alkoholvergiftung mit 15. Armer Stefan. Mischkonsum beim Italiener. Wir sehen, wie es ganz normal ist, sich schon beim Essen zu berauschen. Wein zur Pasta, danach einen Grappa. Das erste Mal Kontakt mit, wie ich glaubte, echten Drogen hatte ich dann mit 13. Im Zeltlager an der Ostsee. Das war dann, als mir nicht mehr nach jeder Zigarette, die mich zu einer beliebteren und vor allem älteren 13-Jährigen machte, schwindelig oder speiübel wurde. In der ersten Woche musste ich mich erstmal mit den richtigen Leuten anfreunden, die, wie ich fand, spannendsten und natürlich auch coolsten, hauptsächlich männlichen, nicht ganz gleichaltrigen, Klammer auf, das Zeltlager durfte von 12 bis 15 Jahren besucht werden, Klammer zu. Diese Halbstarkis klauten bunte Schnüre und saure Zungen aus einem kleinen Süßigkeitenladen an der Promenade. Sie trugen diese Baggy-Hosen mit den absolut unbrauchbar langen Hinterntaschen. Hier hatten sie ihren Zweck. Sie packten sich die Dinger voll wie bunte Tüten und wir Mädels durften dann mal reingreifen und die Beute mit Anerkennung und flirtigen Blicken würdigen. Diese Jungs hatten einen geheimen Ort entdeckt. Man musste über ein, zwei Zäune klettern und hinter drei, vier dichten Sträuchern lag ein kleiner Tümpel. Dort wurde dann dieses Spiel gespielt, wo alle mit Hilfe von Hyperventilieren und schnell aus der Hocke aufstehen eine Ohnmacht zu Rauschzwecken und ja als Mutprobe zum Ziel hatte. Zwei von den echt niedlichen Kerlen hatten eine selbstgebaute Wasserpfeife aus einem diversen Behältnis und einem alten Staubsaugerrohr mitgebracht. Und damit, wer hätte es gedacht, inhalierten sie irgendwie richtig echtes Haschisch. Bis dato habe ich nicht mal gewusst, was es genau ist, geschweige denn, wie sowas aussieht und oder riecht. Ich war auch viel zu ängstlich, obwohl ich doch unbedingt um jeden Preis cool sein wollte. Ein kleinerer Junge fiel seinem verzweifelten Versuch, endlich zu den Großen zu gehören, zum Opfer und stellte sich tapfer seinem ersten Mal kiffen. Eben noch hörte er aufmerksam zu, wann man wo welches Loch zuhalten muss und wie lange der Rauch möglichst drin behalten werden muss. Da fiel er schon keuchend nach hinten und landete beinahe im Tümpel. Boah, muss heftig sein, das Zeug, dachte ich. Lieber nicht. Zweite Woche wusste ich dann, wie man Mische macht und Tüten dreht, hat aber gar nichts, was ich damit hätte rauchen können. Ein anderes Mädchen und ich kamen dann auf die Idee, irgendwer hätte mal gehört, man könne schwarzen Tee rauchen. Und das würde auch kicken. Also wir kamen auf die Idee, in einem Teeladen besagten Tee zu kaufen. Und wir starben dann fast bei dem Versuch, das irgendwie zu rauchen. Wir wurden verpetzt und bestraft, mussten zwei Nachmittage den Strandabschnitt säubern. Wieder zu Hause nach den zwei Wochen total Entweihung meiner letzten nach außen sichtbaren kindlichen Ambitionen war halt so Cypress Hill und selbst Baggy Pants und Skaten und so. Mein Freund aus dem Zeltlager hatte ich nur noch als Telefonbeziehung. Es war kompliziert, wenn man 25 Kilometer entfernt voneinander gefühlt in Gefangenschaft leben musste. Während ich die Spiralschnur von meinem weißen Festnetztelefonapparat zum dritten Mal entwirrte, indem ich ihm stehen den Hörer fallen ließ, damit er sich um seine eigene Achse drehte, hatte ich am anderen Ende der Welt meinen apostrophierten Freund beim Bongrauchen gehört. Mindestens dreimal blubberte es je Telefonat. Meinen ersten richtigen Freund traf ich in einer dieser typischen Wohnungen, in denen ich mich von dem Zeitpunkt an immer wieder befinden würde. Ich war da mit meiner einen Freundin Bonnie, die ich im Zeltlager kennengelernt hatte und die das große Glück hatte, dass ihr Vater sie jederzeit und überall hinfuhr. Er kutschierte uns direkt in unser Verderben. eine Kleinstadt weiter, da, wo die ganzen süßen Kifferboys auf uns warteten. Wir haben da nicht ganz geschnallt, dass die eigentlich nur eine Freundin hatten, und zwar alle dieselbe. Einer war immer alt genug und hatte eine eigene Bude, oder einer hatte im Elternhaus einfach den Keller gekriegt oder das Dachgeschoss. Ja, und da konnten alle hin und den ganzen Tag schön dem unbegrenzten und mehr oder minder gepflegten Kiffen frönen. Ich dachte öfter mal, so ein Scheiß, so viele süße Typen verschwenden so krass ihre Zeit. 13 years old me. Zu dieser Zeit war mein Motto noch fake it until you make it und ich lehnte bei jedem Angebot entweder mit den Worten danke, ich hab vorhin schon oder ich versuchte nur so zu tun, was natürlich nur einigermaßen ging, wenn ein Joint rumging. Zu dieser Zeit gab es so gut wie niemals Gras, immer nur Hasch in allen Brauntönen und Härtegraden. Irgendwann habe ich mir mal so ein kleines Stück stibitzt. Oha, direkt Beschaffungskriminalität. Und hab's dann allein probiert. Ich fand's nicht wirklich spannend und dachte mir, ja, alles klar, abgehakt, ist nichts für mich. Bei der nächsten Abhängrunde in einer austauschbaren Wohnung griff ich beim nächstbesten Angebot selbstbewusst die Blubber und machte das, was ich bei den Dudes 100-mal gesehen hatte, nach. Das war eine komplett andere Nummer und es riss mich dahin. Hatte danach jedenfalls erstmal lange Zeit überhaupt keine Lust mehr auf den Mist. Leider hat sich, naja, mein Bekanntenkreis schon mit all diesen Leuten vergrößert und im Prinzip war es für mich seitdem normal, dass Leute eben kiffen. Von meinem besagten ersten Freund musste ich mich dramatisch trennen. Ich hatte mit 14 Jahren schon Dinge gesehen und mich in Situationen wiedergefunden, die lieber so nicht hätten sein sollen. Fast jeder Typ, der selbst täglich am Kiffen war, dealte so ein bisschen nebenbei. Es gehörte fast dazu, lernte ich. So also auch mein Freund Bob. Er holte sein Zeug bei einem berüchtigten Typen auf Com. Das bedeutet, er verkauft erst weiter und zahlt dann dafür. Scheinbar hatte das mal nicht wie geplant hingehauen und Bob hat seine Schulden nicht bezahlen können. Der Typ hat dann über einen Boten Folgendes verlauten lassen. Wenn bis Tag X die Kohle nicht auf dem Tisch liegt, wirst du zugucken, wie ich deine kleine Freundin vor deinen Augen ficke. Okay. Ich hatte wirklich große Angst und blieb eine Weile zu Hause, bis die Luft wieder einigermaßen rein war. Wir saßen bei Bobs besten Freund Tim im Kellerzimmer, wo der meistens allein saß und den ganzen lieben langen Tag einen Kopf nach dem anderen rauchte. Tim hatte von seinem Arzt offiziell die Empfehlung bekommen, aufgrund seines Asthmas doch Cannabis zu konsumieren. Tim war 15. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Arzt nicht alle Latten am Zaun hatte. Tim hatte jedenfalls, egal was genau der Arzt gesagt hatte, das als Freifahrtschein genommen, sein Leben einfach dem Konsum zu widmen. Frische Luft? Quatsch. Was anderes essen außer Chips und Mehrpacks Snickers? Wieso? Wozu? So konnte das alles nicht weitergehen. Als ich versuchte, Bob mit einem classy Ultimatum, ich oder das Kiffen, davon zu überzeugen, es einfach mal eben sein zu lassen, ich hatte ja mehrmals versichert bekommen, dass vom Kiffen niemand auf keinen Fall abhängig werden kann, hatte er seine Wahl längst vorher getroffen. Bin dann auch nicht mehr in diese Kleinstadt und seine Hut gefahren. Die folgenden Jahre waren dann einfach damit geprägt, dass ich immer wieder mit Menschen in Kontakt war, die mehr oder weniger viel mit Drogen im Allgemeinen zu tun hatten. Außer Alkohol. Ich mochte keine Abifeten oder Dorfkirmessen und so weiter. Ich war draußen mit dem Skateboard unterwegs. Da wurde natürlich ebenfalls gekifft, manchmal auf Privatpartys, wo Kiffen nebenbei lief und ansonsten Mischkonsum mit einfach alles betrieben wurde. Ich habe ab und zu mal einen geraucht oder halt mitgemacht, wenn einer rumging, aber die Wirkung war mir einfach entweder zu langweilig oder viel zu heftig. Ich verstand diesen Hype einfach null. Das war auch die Zeit, als es im EMP-Katalog diese Sprüche-Shirts gab. Keine Macht den Drogen zum Beispiel. Auf meinem T-Shirt stand: Alles im Leben ist entweder illegal, unmoralisch oder macht dick. Naja, also ihr seht, an mir ist der Kelch mit der stinkenden Bongsuppe vorbeigegangen. Zum Glück. Was man im Nachhinein so alles weiß über das Abhängigkeitspotenzial und die begünstigenden Faktoren, sowie auch welche Rolle die Art und Weise des Konsumierens, das Alter der konsumierenden Person und die Häufigkeit betrifft, darüber spreche ich unter anderem in der nächsten Folge dieser Reihe mit meiner Gästin Andrea. Ich kürze jetzt ein bisschen ab. Ich war irgendwann auf Techno gekommen, erst ganz unschuldig in einer Großraumdisco. Dort legte mir mein damals aktueller Freund fröhlich vorbeitanzend eine halbe Ecstasy-Tablette in den Mund. Danach war es um mich geschehen. Naja, dann war halt jedes Wochenende Party. Und das Cannabis war dann in eine neue Rolle geschlüpft. Die Leute, mit denen ich abhing und feierte, nutzten es, um nach der Party, also irgendwann im Laufe des Vormittags nach der wilden Sause, runterzukommen. Aftern. Bei irgendwem zu Hause, in gewohnter Manier auf der Couch hängend und in irgendeiner Form konsumierend mit dem Cannabis gegen die wachhaltende Chemiekeule der Nacht anzukommen. Habe ich auch nie verstanden. Fand ich auch teilweise richtig ätzend. Ich hatte aber auch das Problem nicht. Ich ging duschen, Zähne putzen und ab ins Bettchen. Ich übertrieb es aber auch nicht so dermaßen wie manche und dosierte mich nicht über. Außerdem half ja mein unentdecktes ADHS mir. Wie erwähnt, levelten mich die Amphetamine ja eher und ich hatte gar nicht die Wirkung, die neurotypische Menschen damit haben. Und dann hatte ich einen Freund, ich nenne ihn mal Andi, der seit seinem 14. Lebensjahr täglich kiffte. Morgens, direkt nach dem Aufstehen. Abends, direkt vor dem Schlafengehen. In der Zeit macht mir das irgendwie nicht viel aus. Später dann schon. Wir waren einige Jahre zusammen. Ich wurde co-abhängig. Über Co-Abhängigkeit spreche ich ebenfalls mit Andrea nächste Woche. Hier nur so viel. Ich versuchte mit verschiedensten Mitteln, ihn vom Kiffen wegzukriegen. Ich selbst rührte 0, nix mehr an, versuchte ihn davon abzuhalten, irgendwo hinzufahren, wo ich wusste, da wird konsumiert. Als es nicht klappte, versuchte ich ihm zu helfen, kontrollierter, anlassbezogen oder irgendwie anders reglementiert zu reduzieren. Tausende Gespräche, Beteuerungen und so weiter. Mein Leben drehte sich um seine Probleme. Er fing an, mich offensichtlich zu belügen. Nicht nur, was seine finanzielle Situation betraf. Ich ließ mich auf alle möglichen dummen Kompromisse ein. Ich fuhr kontrollierend mit zu seiner Dealerin, einer über 50-jährigen Frau, die ehemals heroinabhängig war. Andi versicherte mir, sie sei total lieb und eine voll safe Adresse und so weiter. Als wir dann bei ihr in der mini-kleinen Plattenbaubude ankamen, waren da ihr Sohn, der in unserem Alter war, und zwei weitere ältere Männer. Einer von denen saß im Rollstuhl und der andere hatte einen großen schwarzen Hund dabei, den er als seinen Beschützer vorstellte. Der im Rollstuhl erklärte dem Sohn der Dealerin flüsternd, dass die vielen Beulen auf seinem Arm daher kommen, dass er Venen nicht richtig getroffen hatte oder so und er somit Luft unter der Haut habe. Überhaupt alle flüsterten nur und baten uns, bitte ebenfalls leise zu sein. Ich behalte nix. Als ich mir in der Küche ein Glas Wasser holen wollte, erzählte mir die Dealerin leise, dass man alles als unerträglich laut empfinden würde, wenn man sich Koks ballert. Sie und ihre zwei Kumpels hatten sich also Kokain intravenös gegönnt. So viel zu total safer Adresse hier. Ich log einmal für Andi auf dem Polizeirevier, als es eine Razzia bei ihm zu Hause gegeben hatte und diverse unter das Betäubungsmittelgesetz fallende Substanzen gefunden wurden. Unter anderem eine Tüte mit Pilzen, die ich dann schaffte, als alt, und hat mal jemand vergessen, es kann gar nicht ihm gehören und so weiter, raus aus der Anzeige zu kriegen. Einmal, als wir 2 Wochen im Urlaub waren, hatte Andi nichts mit. Und schon nach 2 Tagen bemerkten wir beide, dass er extrem unruhig und gereizt war. Er schwitzte sehr stark und er erzählte mir, dass er sich seit Jahren nicht an irgendwelche Träume erinnern könne, das jetzt zum ersten Mal aber tue. In der 2. Woche war er für mich so ein fremder Mensch, dass ich mich ernsthaft fragen musste, ob ich diese Person jemals richtig kannte. Am Ende dieser unfassbar toxischen Beziehung hatte er im Keller unserer gemeinsamen Wohnung heimlich seine Wasserpfeife versteckt, um sie dort, so oft sie eben ging, zu rauchen. Er erwischte ihn. Dann war bald alles zu Ende und ich frei. Puh, das ist die Kurzfassung. Und ihr könnt euch denken, dass da noch so einiges los war. Ich hegte keinen Groll auf die Substanz Cannabis. Ich habe schon damals verstanden, worum es wirklich geht. In den folgenden Jahren erlaubte ich mir dann immer mal wieder einen Joint, aber es war im Prinzip wie vorher nicht mein Ding. Zu unberechenbar teilweise und ja, ein bisschen behaftet irgendwie jetzt schon auch. Aber bis letztes Jahr hat Cannabis nun keine Rolle mehr in meinem Leben gespielt. So wie auch andere Substanzen seit langer Zeit und Alkohol habe ich vor knapp 8 Jahren ganz verbannt. Okay, also das ist so grob abgerissen meine Story und Vergangenheit zum Thema Cannabis. Von diesem Punkt aus möchte ich also jetzt mal in die Gegenwart schauen und mit meinen Gästen, die ich in den folgenden Episoden habe, ganz offen und neugierig, kontrovers und mit den aktuellsten Entwicklungen, dem Thema medizinischer Gebrauch, politische und gesellschaftliche Gegebenheiten, ernsthaften, aber auch unbrauchbaren Stigmata widmen. Ihr werdet auch Berichte von Leuten hören, die mir über Instagram ihre Erfahrungen mit verschiedenen ADHS-Medikamenten und oder Cannabis mit oder ohne medizinischem Hintergrund erzählt haben. Super spannend, kann ich da nur sagen. Es wird in diesem Rahmen um Mutterschaft und Elternschaft gehen, persönliche Erfahrungen meiner Gäste und darauf freue ich mich ganz besonders. Es wird eine ganze Folge geben, in der Herr Dr. Rolf Schlüter, Cannabisarzt und Medical Officer von Cannamedics, eure und meine Fragen rund um die medizinischen Aspekte der Nutzung von Cannabis, insbesondere bei ADHS, als Alternative zu den gängigen Medikamenten beantworten wird. Ihr könnt mir eure Fragen ab sofort an kontakt@hyperfokus.de oder auch per Instagram auf meinen Account hyperfokus mit Doppel-S per DM schicken. Wie immer freue ich mich sehr über jeden Support. Wenn ihr Anregungen oder Feedback habt, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlassen könntet oder mir bei Instagram folgen würdet. Meine Inhalte sind, wie die vieler anderer Leute, die für euch Content machen, kostenlos und ich investiere viel Zeit und Herzblut in meine Projekte. Ich freue mich über jede kleinste Regung von euch, wirklich. Cool, dass ihr heute wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf nächste Woche mit Andrea Piest, Teil 2 dieser Reihe. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Küsschen.